Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Hallo. Die einen mussten zu Hause raus, die anderen durften nicht zur Arbeit kommen. Wegen der Weltkriegsbombe in Moabit mussten tausende Menschen aus dem Sperrkreis. Die Polizei war den ganzen Tag im Großeinsatz. Inzwischen können alle zurück, denn die Bombe ist gesprengt, berichtet Matthias Bartsch.
Gegen 15.15 Uhr erfolgte die kontrollierte Sprengung. Vorher hatten die Sprengmeister die 50 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe aufwendig vergraben. Jörn Iffländer von der Berliner Polizei.
Die Besonderheit hier bei dieser Bombe ist heute, dass wir kontrolliert sprengen und nicht entschärfen, so wie wir es sonst machen. Sonst schneiden wir den Zünder aus den Sprengkörpern, sprengen die Zünder und nehmen die Bombe auf den LKW und fahren sie weg. Das funktioniert hier nicht, die ist deformiert. Das heißt, wir müssen kontrolliert sprengen und das bedeutet eine Menge Vorbereitungszeit. Wir müssen tatsächlich Wasserkissen befüllen, 60 Tonnen Wasser werden auf die Bombe gelegt. Dazu kommt Sand, dazu kommen Holzpaletten, dazu kommt eine ganze Menge anderes Material, was die Sprengung in den Boden leitet und das muss vorbereitet werden.
Nach der Sprengung dauerte es noch 20 Minuten, bis die Experten des Kampfmittelräumdienstes grünes Licht gaben. Alles lief wie geplant ab. Von der Bombe ging keine Gefahr mehr aus. Erst dann wurde der Sperrkreis aufgelöst. Nicht nur die Vorarbeiten waren umfangreich. Bereits ab 8 Uhr mussten 9.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch zwei Pflegeeinrichtungen waren betroffen und der Berliner Großmarkt am Westhafen. Anwohner wurden im Vorfeld mit Flyern informiert. Einige überraschte der große Polizeieinsatz aber trotzdem.
Wir haben das schon mitbekommen, aber ich finde, es wurde ein bisschen wenig informiert. Also wir hatten noch nicht mal was im Briefkasten, sondern nur an der Haustür hängen. Und wenn man das Haus verlässt zum Beispiel, guckt man ja nicht vor die Haustür.
Am Ende waren aber alle froh, dass die Sprengung erfolgreich verlief. Betroffen von dem Einsatz waren auch die Deutsche Bahn, S-Bahn und BVG. Einige Regionalzüge entfielen oder wurden umgeleitet. Züge der S-Bahn verkehrten zwischen 11 Uhr und halb vier nicht zwischen Beusselstraße und Westend. Und auch einige Buslinien fuhren außerplanmäßig. Die Weltkriegsbombe war vor einigen Tagen auf dem Gelände von Siemens Energy in der Sickingenstraße gefunden worden. Dort soll ein Parkhaus entstehen.
Der Bericht von der Bombe. rbb24-Inforadio-Reporter Matthias Bartsch. Die Flammen haben sich hell leuchtend in der Spree gespiegelt, letzte Nacht in Treptow. Die Verkaufsbuden am Treptower Hafen haben gebrannt. Das ist die Flaniermeile direkt am Treptower Park und dem S-Bahnhof, die jetzt an schönen Herbsttagen eigentlich voll mit Leuten ist. Mit Pommes, Eis und Kaffee. rbb24-Inforadio-Reporterin Ann-Christine Schenten hat sich angeguckt, wie es jetzt dort aussieht.
50 Meter Ladenzeile sind einfach abgebrannt. Es ist nicht mal mehr zu erkennen, was hier gestern noch verkauft wurde. Nur noch das verkohlte Grundgerüst der Buden steht. Am Treptower Hafen stehen die Verkäuferinnen und Verkäufer jetzt erstmal vor dem Nichts. Mijella Yildirim hat mitten in der Nacht erfahren, dass ihre Imbissbude brennt.
Weil mein Sohn gestern nach Italien gegangen ist, ich dachte, guckst du auf WhatsApp, ob die da angekommen sind. Und habe ich zufällig erfahren, von der Hausverwaltung wurde ich angeschrieben, dass eben mehrere Laden oder Kioske abgebrannt sind und dann habe ich mich dann hierher begeben, ja.
Mit ihr stehen am Vormittag noch mehr Verkäuferinnen ziemlich fassungslos vor ihren Läden. Bisher ist nicht klar, warum es gebrannt hat oder wie hoch der Schaden ist. Anwohner hatten den Brand mitten in der Nacht bemerkt, vom anderen Ufer war er gut zu sehen. Die Berliner Feuerwehr konnte dann am frühen Morgen löschen, musste allerdings ein Feuerwehrboot mit Löschwasser aus der Spree zu Hilfe nehmen. Der Sprecher der Berliner Feuerwehr, Thomas Kirstein, hatte sich später selbst am Hafen umgesehen.
Es wurde niemand verletzt. Wir haben im Laufe des Einsatzes 4 Druckgasbehälter geborgen und in Sicherheit gebracht. Das ist eine zusätzliche Gefahr für unsere Einsatzkräfte.
Auch die Berliner Polizei war bereits vor Ort. Die Buden am Hafen gehören dem Bezirk Treptow-Köpenick und werden vom Pächter Stern und Kreis Schifffahrt betrieben. 2017 wurde die Ladenzeile als Streetfood-Meile eröffnet. Die Verkaufsbuden gehören noch zu altem DDR-Bestand und sind denkmalgeschützt. Der Bezirksbürgermeister Oliver Igel will nach RBB-Informationen jetzt prüfen lassen, ob es eine Feuerversicherung durch den Bezirk oder durch den Pächter gibt. Mijella Yildirim sagt, sie sei versichert, glaubt aber nicht, dass die Ladenzeile schnell wieder aufgebaut wird.
Verstehen Sie, das muss ja alles aufgearbeitet werden. Es geht ja nicht von einem Tag zum anderen.
Für die Verkäuferinnen und Verkäufer ist es jetzt erstmal ein Schock. Die Berliner Feuerwehr und auch die Polizei wollen die Brandursache jetzt schnell klären und schließen dabei Brandstiftung auch nicht aus.
Am Treptower Hafen hat es gebrannt. Von einigen der Imbissbuden ist fast nichts mehr übrig, sagt Ann-Christine Schenten. Waschen, Medikamente, Hilfe im Alltag. Gute Pflege wird immer teurer und dafür gibt es zwei Gründe. Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel wirken sich natürlich direkt aus, vor allem in Pflegeheimen. Und dazu kommt, dass viele Pflegekräfte endlich besser bezahlt werden müssen, nämlich nicht mehr unter Tarifniveau. Wie kann man Pflegebedürftige und ihre Angehörigen da entlasten? Darum ging es jetzt im Gesundheitsausschuss vom Berliner Abgeordnetenhaus. Unsere Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann hat sich einen Überblick verschafft. Um wie viel Geld geht es überhaupt?
Dörte Elz von der Verbraucherzentrale Berlin.
Es gibt tatsächlich Preiserhöhungen bis zu 50% des Eigeneinteiles. In Zahlen sind das 300 bis 900 Euro.
Momentan liege der Eigenanteil in der stationären Pflege bereits bei 2.200 bis 3.000 Euro. Sonja Chemnitz vom Verein Wir Pflegen fürchtet, dass Pflegebedürftige zu Hause an Hilfen sparen müssten, die sie eigentlich brauchen.
Zum Beispiel solche Dinge wie Essen kochen oder kommt der Pflegedienst dreimal am Tag, kommt er vielleicht nur zweimal am Tag, also vielleicht nur früh zur Morgenhygiene und abends zur Vorbereitung für die Nachtruhe. Den Mittagstermin lassen wir weg, dann improvisieren wir eine Lösung.
Damit sei die Gefahr hoch, dass Pflegefehler passieren mit dramatischen Konsequenzen für die Menschen. Deshalb ihre klare Forderung, solche Leistungsreduzierungen müssten vermieden werden, durch ein Pflegewohngeld, also einen Zuschuss zu den Unterkunftskosten sowie Mobilitätszuschläge für Pflegedienste. Beides könne das Land Berlin leisten. Möglich ist für Pflegebedürftige bisher, um die steigenden Kosten aufzufangen, staatliche Hilfe zur Pflege zu beantragen. Den Gang zum Sozialamt scheuen laut Sonja Chemnitz allerdings viele. Außerdem dauern die Bearbeitungszeiten für Unterstützungen laut den Anzuhörenden im Gesundheitsausschuss 2 oder auch 6 Monate. Thomas Meissner vom Verband qualitätsorientierter Gesundheitspflegeeinrichtungen kritisiert die Bewilligungspraxis der Bezirke.
Wir beobachten mit unseren Mitgliedern das schon flächendeckend. Was ich sagen kann, es gibt 1, 2 Bezirke, wo es gut läuft, aber eher eine Fläche, wo es wirklich mehr als schlecht läuft.
Die Länder wiederum fordern die Bundesregierung auf, die Pflegebedürftigen zu entlasten. Stefanie Fuchs, Abgeordnete der Linken, vermisst mit Blick auf die Pflege allerdings konkrete Aussagen der zuständigen Berliner Senatorin. Auch etwa, ob Vorkehrungen getroffen würden, dass die Berliner Verbraucherzentrale wegen mehr Beratungsbedarf zur Pflege mehr Geld erhalten soll.
Ich habe keine Antwort bekommen.
Gesundheits- und Pflegesenatorin Ulrike Gothe spielt den Ball zurück, wenn es um mögliche zusätzliche Gelder geht.
Sie sind der Haushaltsgesetzgeber. Hier.
Ein Hickhack, das den Ausschussvorsitzenden CDU-Politiker Christian Greff freut.
Vielen Dank. Jetzt ist Opposition und Koalitionsrolle noch mal klar gemacht worden.
Inhaltlich bleibt noch offen, wie viele Pflegebedürftige angesichts von Kostensteigerungen Pflegeleistungen reduzieren werden und wie sich das auf ihre Pflege auswirkt. In einigen Monaten dürfte das für die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss erneut Thema sein.
Kirsten Buchmann aus unserer landespolitischen Redaktion für Berlin. Seit diesem Monat werden viele Pflegekräfte besser bezahlt. Die Hintergründe zu dieser Gesetzesänderung hören Sie in unserem Podcast News Junkies vom 1. September. Seitdem gilt das in der ARD Audiothek, Schlagwort Pflege. Zu wenige Lehrerinnen und Lehrer, zu viel Unterrichtsausfall, das Problem haben viele Schulen deutschlandweit. Aber auf dem Land sieht es besonders eng aus. Das Bildungsministerium in Potsdam hat darum wieder ein Brandenburg-Stipendium für angehende Lehrerinnen und Lehrer ausgeschrieben. Der Deal? 600 Euro jeden Monat für fortgeschrittene Studierende. Dafür verpflichten die sich, eine Weile in Brandenburg zu unterrichten. Unser Reporter Thorsten Südow hat einige der angehenden Landlehrkräfte getroffen.
Vom Brandenburg-Stipendium für Landlehrerinnen und Landlehrer hat die 19-jährige Linda Kohl aus der Nähe von Lübben aus der Zeitung erfahren, die Bewerbungsunterlagen abgeschickt und nun mit 22 weiteren in Potsdam die Urkunde über das Landlehrerstipendium von Bildungsministerin Britta Ernst überreicht bekommen.
Dadurch, dass ich halt aus Brandenburg komme, lag es für mich auch nahe, dass ich halt dann später auch in Brandenburg arbeiten möchte als Lehrerin. Ich finde das eine gute Lösung, um die Schulen in Brandenburg zu unterstützen.
An der Sportschule Lausitz in Cottbus wird Linda unterrichten, nach erfolgreichem Studienabschluss an der Uni Leipzig. Bis zum Ende der Regelstudienzeit bekommt sie monatlich 600 Euro Landlehrerin-Stipendium, genau wie Paul Kasten aus Beelitz. Mathematik und Deutsch sind seine Fächer. Und jetzt freut er sich auf das Stipendium.
Ja, das ist ein schöner Nebeneffekt, würde ich sagen. Also den kann man jetzt ganz gut gebrauchen. Wenn man jetzt nebenbei auch jetzt kein BAföG oder sonst was bekommen hat, wollte schon immer irgendwas mit Kindern gerne machen. Studium begann ja mit dem ersten Semester und mit diesem Einführungspraktikum an einer Schule in Beelitz. Und seitdem war für mich dann auch eigentlich klar, das mache ich weiter, das möchte ich und genau deswegen bin ich da dran geblieben.
Landlehrerstipendiat Paul Kasten lernt in Kürze die Albert-Schweitzer Grundschule in Treuenbrietzen genauer kennen. Dort wird er mindestens 5 Jahre nach dem Studium als Lehrer arbeiten. Der künftige Landlehrer werde sehnlichst erwartet, beschreibt die stellvertretende Schulleiterin Susanne Müller.
Wir haben uns riesig gefreut, als wir das Okay bekommen haben, dass ein Student sich für unsere Schule
entschieden hat, da wir gerade auch viele, viele Minusstunden haben, also Stunden, die wir nicht besetzen können durch Lehrer. An unserer Schule ist auch die Situation, dass wir einen Teil Seiteneinsteiger haben, die auch weiterhin noch qualifiziert werden müssen. Und somit freuen wir uns natürlich riesig, wenn ein Student kommt, der regulär als Grundschulpädagoge ausgebildet wird und sich gleichzeitig schon bei uns einarbeiten kann, sodass er dann, wenn er fertig ist, so richtig durchstartet.
Zusätzlich zum Studium nehmen die Landlehrerstipendiaten auch an Seminaren der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung teil. Vom diesjährigen Brandenburger Landlehrerstipendium profitieren unter anderem Schulen in Luckenwalde, Lauchhammer, Zedenick und Wittenberge.
Geld, Seminare und ein fixer Plan. Damit will Brandenburg Lehrerinnen und Lehrer fürs Land verpflichten, berichtet Thorsten Südow. Wenn Sie in die Apotheke gehen, weil Sie ein Medikament brauchen, dann brauchen Sie dieses Medikament wahrscheinlich jetzt und nicht in ein paar Wochen. Immer öfter haben die Apotheken aber wichtige Medikamente nicht da, weil sie nicht beliefert werden. Unsere Reporterin Isabel Schilker hat eine Brandenburger Apothekerin besucht, die vor allem beim Fiebersaft Probleme hat.
Wenn ich versuche, 50 Fiebersäfte zu bestellen, bekomme ich ca. 5 eventuell im Monat. Einen Fiebersaft habe ich jetzt noch da. Eigentlich ist es sonst immer alles komplett voll gewesen. Aber das ist dann schon jetzt der Rest, den ich habe für diesen Monat.
Fiebersenkende Mittel gibt es zwar auch als Tablette, die kann aber nicht jeder schlucken. Die Apotheke stellt nun selbst Säfte her. Das sei aber nicht die Lösung, wie Sandra Tuberner sagt.
Weil wir können nicht alles herstellen, das geht überhaupt nicht. Und es ist weder effektiv noch lukrativ, jedes Arzneimittel, was dann gebraucht wird, herzustellen.
Das Problem nicht neu. Bereits 2019 berichtete der RBB über den Medikamentenmangel. Durch Produktionsauslagerung, Störung der Lieferwege und eine Konzentration auf wenige Anbieter kann die Industrie schlecht auf sich ändernde Nachfrage reagieren. Das begünstigt die Engpässe immer wieder. Besonders dramatisch, wenn es sich um wichtige Krebsmedikamente handelt, die Ralf Rückert für seine Mutter benötigt.
In Deutschland nicht bestellbar, dann ging es über die Schweiz. Nach 4 Wochen kam die Absage aus der Schweiz und dann wurde es über Italien bestellt.
Um das Problem zu bekämpfen, müsste es für Hersteller wieder attraktiv werden, in Deutschland zu produzieren, sagt die Apothekerin Sandra Tuberner.
In Apotheken, auch in Brandenburg, werden die Medikamente knapp und selber herstellen geht manchmal, ist aber nicht die Lösung, hat RBB24 Inforadio-Reporterin Isabel Schilker erfahren.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.